In der heutigen Folge habe ich die fantastische Sandra Hörmann zu Besuch und wir sprechen darüber, wie wir lernen, jeden Moment mehr zu genießen. Sandra ist Female Leadership Coach, fantastische Unternehmerin, Investorin und eine ganz, ganz liebe Freundin von mir. Hello, hello und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's Fets! Sandra ist in meinem Erleben mit ihr als Freundin Profi in Sachen Genuss. Und mir war es total wichtig, ein Anliegen, sie mal hier reinzuholen in den Podcast, weil sie etwas abdeckt, was ich nicht integriere oder integriert habe bisher in meinem Leben und wir uns da super ergänzen, wo wir auch viel drüber sprechen jetzt in der Folge. Und zwar fällt es mir manches Mal schwer, mein Leben zu entschleunigen und bestimmte Dinge zu genießen. Und ich würde sagen, ich bin in den letzten Jahren gigantisch viel besser geworden darin. Also ich kann schon richtig toll genießen und auch immer wieder nichts tun und mich an Kleinigkeiten erfreuen und total eintauchen in den Moment. Und wenn ich mich vergleiche mit Sandras Fähigkeit, dann habe ich da noch einen Hauch Entwicklungspotenzial. Und sie hat einfach eine besonders einzigartige Sichtweise auf die Dinge und die ergänzt sich so fantastisch mit meiner. Deswegen freue ich mich riesig, dir heute das Interview mit Sandra zur Verfügung stellen zu können. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Sandra. Du sitzt, wie ich gerade schon gesagt habe, in meinem Zimmer. In München, wo ich immer übernachte. Mit dem fantastischen Und an der Wand. Für mehr Und im Leben anstelle von entweder oder. Ich habe dich natürlich, auch wenn wir das jetzt in dem Gespräch noch nicht wissen, aber im Intro ja schon vorgestellt und ein bisschen erzählt, dass wir uns schon kennen und befreundet sind und so weiter und so fort. Aber ich fände es voll cool, wenn du einmal ganz kurz so klassisch sagen würdest, weil da weiß ich, also habe ich dann festgestellt, weiß ich eigentlich gar nicht so genau, sondern ganz klassischen Weg. Ich weiß natürlich, wo du gearbeitet hast und so, aber da fände ich es irgendwie cool, wenn du das einmal uns erzählst. So deine steile Karriereleiter bis in mein Schlafzimmer bei dir.
Okay, das ist eine harte Brücke, aber ich kann es zu nehmen. Du hast mir einen Gefallen getan, weil ich finde es immer schwer, die Frage zu beantworten, wer bist du? Können wir gleich vielleicht nachher noch drüber reden, aber was hast du bisher so gemacht, das kann ich wohl.
Ja.
Und ich bin ja jetzt Coach und Gründerin von Female Leadership Training. Aber das war nicht so meine Idee, als ich mal irgendwann ins Berufsleben gestartet bin, sondern ich habe eigentlich klassisch nach dem Abitur wie viele BWL studiert, so ein bisschen aus dem Gefühl heraus, damit kann man so alles Mögliche machen, da muss man sich noch nicht so richtig festlegen und habe dann auch im BWL-Studium von Produktionspraktikum bei BMW über Merrill Lynch in New York, anderes Marketingpraktikum auf Teneriffa, in Hongkong und in Frankreich studiert, so ganze Bandbreite mal ausprobiert, um danach zu sagen, irgendwie war das alles nicht das, was ich machen will. Und dachte, okay, was machen die Menschen, das ist ein bisschen zynisch jetzt, aber es war ein bisschen so, was machen die Menschen, die nicht wissen nach dem BWL-Studium, was sie machen sollen, die gehen in eine Unternehmensberatung. Dann hat man nochmal so das ganze Spektrum an unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Größen. Und das hat mich so richtig absorbiert. Also das war zum ersten Mal, als mein Job sozusagen alles im Leben war. Also 4 Tage die Woche irgendwie unterwegs, meistens bis tief in die Nacht gearbeitet. Und die ersten Jahre hat mir das auch richtig viel gegeben und richtig viel Spaß gemacht. Aber irgendwann war dann auch die Frage so, wo ist diese echte Verantwortung für irgendwas, ja, wo du länger dran bist, wo du deine eigenen Entscheidungen verantworten darfst, aber auch musst. Und das war dann für mich der Moment, nach 6 Jahren Consulting zu wechseln zu Amazon. Und da habe ich erst angefangen im Fashion-Bereich, im Einkauf, weil mein Kollege damals mir gesagt hat, Sandra, die suchen jemanden, Einkäuferschuhe und Handtaschen, wäre das nicht was für dich?
A dream
Ich dachte so,
come true.
das klingt irgendwie gut, das würde ich gerne mal machen. Es war dann nicht Schuhe und Handtaschen, sondern es war tatsächlich Fashion, also Bekleidung. Und bin dann aber da relativ schnell zu Beauty gewechselt. Also ein Bereich bei Amazon, der ganz neu war damals, um das aufzubauen. Von 2 Leuten bis hin zu nachher über 30 Leute, ein riesengroßes Team aufgebaut mit allem, was man auch selber an Persönlichkeit mitwachsen muss, wenn man so ein Business von klein zu groß skaliert. Auch wenn man natürlich ein starkes Unternehmen im Rücken hat, muss man selber auch so schnell erstmal mitwachsen. Das war eine richtig aufregende Zeit. Und als das dann aber so groß war und es eher darum ging, ich will nicht sagen verwalten, aber es war eher dann so ein bisschen, naja, die bestehenden Strukturen immer noch weiter zu verbessern, so an der letzten Nachkommastelle zu drehen, da habe ich gemerkt, so, okay, das ist jetzt, genau,
Langweilig.
das ist jetzt nicht mehr so das, was mich so begeistert. Und innerhalb von Amazon gab es damals keine wirkliche Alternative, die mir zugesagt hätte. Und dann habe ich eine Netflix-Doku geguckt, Chef's Table. Da geht es um Kochen und
Auch, ne? Ja.
um Kochen. Also ein Koch wird in einer Folge sozusagen vorgestellt. Und da gab es eine Folge mit Francis Mahlmann, ich glaube, dass man ihn so ausspricht, der in Patagonien kocht. Und über offenem Feuer und alles dampft und qualmt und im Hintergrund die Landschaft Patagoniens. Und er redet viel über Essen und Kochen, aber redet auch viel über Freiheit. Und dass man im Leben sozusagen dem Ruf folgen kann, jederzeit nochmal was Neues zu starten oder neu anzufangen, wenn man sich in dem, wo man gerade ist, nicht wohlfühlt, weil er kam so aus der französischen Spitzenküche und hat dann eben diesen Schritt gemacht in Patagonien. Ganz wild und frei und so zu kochen. Und das hat mich so tief ins Herz getroffen, also wie es wahrscheinlich wenig Sachen, die ich so absichtlich mir gesucht habe, irgendwie gegeben haben, weil in dem Moment habe ich gedacht, okay, der redet nur mit mir, ich will das auch. Und habe dann mit meinem Chef gesprochen und habe gesagt, Daniel, ich habe hier so eine Netflix-Doku geguckt und vielleicht muss ich noch mal frei sein und vielleicht muss man das noch mal machen. Und er so, ja, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ich bin jetzt 2 Wochen in Hawaii im Urlaub. Ich war seine Vertretung und er kommt zurück und sagt, ach, es war so schön, der Urlaub war so toll und vielleicht hast du recht, vielleicht muss man noch mal was ganz anderes machen im Leben. Und da habe ich gesagt, danke für die Steilvorlage. Hier ist meine Kündigung.
Danke.
Und dann hat er gesagt, naja gut, was soll ich da jetzt noch sagen? Jetzt habe ich mir das selber verbockt. Und das war so ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, ich brauche einen Plan. Also das kam später dann nochmal, die Angst, irgendwie einen richtigen Plan zu haben. Aber in dem Moment wusste ich, ich werde jetzt meinen Job kündigen, ich werde mir ein Jahr Auszeit nehmen und danach werde ich was anderes machen. Ohne zu wissen, was das ist. Und ich habe diesen Moment, weil ich glaube, das ist das, wonach wir uns oft so sehnen, es ist da einfach nur ein Gefühl, was einen losgehen lässt, ohne dass man einen Plan hat. Dieses Gefühl, dass es aber genau das Richtige ist, das so zu konservieren und immer mal wieder abzurufen, weil das fehlt mir manchmal, oder es hat mir im Nachgang oft mal gefehlt, wenn es dann schwieriger wurde und dann, ne, irgendwann geht es ja schon konkret darum, was draus zu machen. Dann habe ich mich wieder daran zurückerinnert, wie dieses Gefühl war, was mich hat diese Entscheidung treffen lassen.
Wie würdest du das beschreiben? Was ist das für ein Gefühl? Ist das Freiheit? Ist das Frieden? Ist das...
Ja, es ist eher Frieden als Freiheit, weil ja, es ist Frieden in dem Sinne, ist egal, was passiert, es wird gut. Also ich muss jetzt nicht wissen, wie das geht. Sondern
Vertrauen.
ja, es ist auch Vertrauen, genau. Aber es ist so dieses seltene Gefühl von, mein Verstand gibt mal Ruhe und will nicht die Antwort wissen. Das hatte ich in dem Moment. Und kam dann nachher dann auch nochmal anders. Da habe ich mich auch oft gefragt, was habe ich da eigentlich entschieden? Aber in dem Moment hatte ich dieses Gefühl und es war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen in meinem Leben.
Und dann bist du nach Patagonien gefahren und hast gekocht.
Nee, das steht noch auf meiner Bucketliste. Tatsächlich, das habe ich war dann in Sri Lanka, in Nepal, in Bhutan, in Indien, habe eine Alpenüberquerung gemacht, also habe ganz verschiedenste Sachen gemacht und habe dann angefangen, mal aufzuschreiben, was ich so in meiner Karriere, Consulting, Amazon als Führungskraft, was ich so gelernt habe. Also A, aus meinen eigenen Erfahrungen, aber auch, was gab es so für Trainings, was gab es für Fortbildungsmöglichkeiten. Und da habe ich eine Lücke entdeckt. Eine Lücke, dass es immer ums Besserwerden geht. Also in so Corporate Trainings geht es viel um besser verhandeln, besser kommunizieren, besser führen, so. Und es geht sehr wenig um das, wie ist es für mich eigentlich passend? Also wer bin ich in dieser Gleichung? Und das ist also rückblickend gesehen der Grund, warum insbesondere Frauen, wahrscheinlich Männer auch, aber insbesondere Frauen ab einem gewissen Karrierepunkt unzufrieden sind, weil es für sie nicht mehr richtig passt, weil zu viele Erwartungen aufeinanderprallen. Und das Thema wurde, finde ich, nicht ausreichend thematisiert. Und das war sozusagen mein Eintrittspunkt in die Gründung von Female Leadership Training. Sozusagen einen Raum zu schaffen für echte Begegnungen, wo Menschen, insbesondere Frauen, in meiner Arbeit sich mal damit beschäftigen können, was für sie passend ist und was für sie stimmig ist. Im Job, aber auch sozusagen im ganzen Lebenskontext. Das war der Startschuss.
Würdest du sagen, es ist dann immer die Folge, also es passt hier nicht, das heißt, ich muss was ändern und gehen, oder ich muss was ändern, also ich muss sozusagen radikale Entscheidungen treffen, weil ich so lange, also jetzt gerade in der Unternehmenswelt, so, also ich habe ja auch im Unternehmen, bei uns wird das ja anders gelebt, aber jetzt gerade in so Corporate Riesenkonzern ist es ja ein sehr starres System. Hat es dann immer die Konsequenz oder immer die Folge, gehen zu müssen?
Nee, also mir ist es auch jetzt im Coaching ist es mir auch noch wichtig, wenn du das, wo du gerade bist, nicht stimmig hinbekommst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das, was nicht stimmt, mitnimmst. In was auch immer. Es kann natürlich trotzdem sein, dass man erstmal damit anfängt zu gucken, was ist gerade nicht stimmig mit mir. Also so zum Beispiel ein klassisches Thema, was ich auch hatte. Mir hat es zum Beispiel immer an Role Models gefehlt. Also sozusagen Frauen, die so geführt haben oder so waren, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich hatte immer tolle Männer als Vorbilder, aber das hat auch ein Stück dazu geführt, dass ich mich anders verhalten habe, weil wir lernen ja auch viel über Nachahmen. Und das passiert ganz automatisch, dass es irgendwann an dem Punkt war, wo ich meine, okay, wie viel davon bin jetzt noch ich? Und was ist sozusagen Nachahmung von Vorbildern, die ich vielleicht toll fand, aber wo ich mich nicht mehr so drin gesehen habe? Und wenn man da anfängt, erstmal zu gucken, was ist da nicht stimmig? Wie kann ich in dieser Rolle, in dem Job, wo ich gerade bin, es stimmiger für mich machen und aus dieser Erfahrung Erkenntnis das dann mitnehmen, vielleicht woanders hin? Oder ich bin auch wieder happy da, wo ich bin. Das kann natürlich auch sein.
Und geht das, eigentlich hatte ich überhaupt nicht vor, in diese Richtung mit dir zu reden, aber das interessiert mich jetzt trotzdem. Geht das denn? Also, kannst du denn, also es gibt ja den Vorwurf an diese Konzern- oder diese Unternehmenswelt, dass das ja so sehr männergetrieben ist. Und das ist ja ich sag mal, ein sinnvolles und heroisches Ziel als Frau und Führungskraft dann sich vorzunehmen, ich will das mehr so machen, wie es für mich stimmig ist. Aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit in einer so männlich dominierten Welt, dass das passt?
Ja, also ich glaube, die Sandra von damals hat sich schwer damit getan. Also ich glaube, ich war immer noch mehr Ich, also sozusagen, wenn du Kollegen von mir fragen würdest oder Mitarbeiterinnen von mir fragen würdest, dann würden die schon sagen, ich war anders als die Männer dort, ich war anders als auch in diesem Konzern, weil ich habe da so eine Insel der, ich will nicht Glückseligkeit sagen, weil es ging ja auch um viel Bewegen, das war auch anstrengend, aber für mich war es teilweise nicht so stimmig. Das heißt, ich glaube, nach außen hin hat es vielleicht gar nicht so gewirkt, aber ich habe teilweise die Ziele, die ich verfolgt habe oder daran, wo ich mich gemessen habe, mit wem ich mich verglichen habe, wie schnell gewisse Karriereschritte gehen mussten. Ich glaube, das war so ein bisschen nicht stimmig. Aber die Sandra von heute, glaube ich, könnte auch noch mal anders darin auftreten. Also wenn ich jetzt in meinen alten Job zurückgehen würde, den Weg, den ich jetzt seitdem gemacht habe, könnte ich das, glaube ich, besser. Und ich würde es nicht nochmal wählen, weil es von dem, was ich sozusagen, wohin ich meine Energie lenke, das, was ich bewegen will, es nicht dem entspricht, was ich bewegen möchte.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Also, dass man halt viel seiner Energie für dieses Konzernkonstrukt und sich darin zurechtzufinden und auch zu behaupten, bewegt und sozusagen vermutlich fast den kleineren Teil in die Erreichung seiner Ziele oder in das, was man sozusagen bewegen will, denken kann. Und das ist der Grund, warum ich mich nicht, also Status heute, nicht nochmal
Ja.
für entscheiden würde.
Ja. Und bist du dann in die Selbstständigkeit, ich sag mal, gestolpert, also weil es ja diese Alternative da nicht mehr gab? Oder war das eine bewusste Entscheidung, so ich mache jetzt Unternehmerin?
Also ich hatte, das war meine größte Angst. Ich bin aufgewachsen, das habe ich mir lange Zeit, war mir das nicht bewusst, aber ich bin aufgewachsen mit dem Satz, den meine Mama immer gesagt hat, man darf nie selbstständig sein, sonst landet man entweder im Knast oder auf der Straße. Das ist der Satz, der immer noch so nachhallt, was die optimalen Voraussetzungen sind. Und deswegen habe ich, glaube ich, das nie für möglich gehalten, dass ich das sein kann, oder sein darf. Aber ich fand immer andere schon toll, die das gemacht haben. Also egal, ob es meine Partner waren, die selbstständig waren, eigentlich fast immer, oder Freundinnen oder andere Menschen, die ich so beobachte. Ich fand das schon immer toll, aber ich hatte ganz lange den Glauben, dass es, also das können die, aber ich kann das nicht. Also war das nicht reingestolpert, sondern es war schon eine bewusste Entscheidung, das, was ich vorhabe und das, was ich machen will, das geht nur, wenn ich das jetzt mache. Und ja, also der Start war, ich habe mir ja gedacht, ach, das ist toll, wenn man selbstständig ist, da kann man dann montags irgendwie zum Yoga gehen oder in einem Café sein abends. Tatsächlich saß ich aber an dem besagten Montag meines ersten offiziellen Arbeitstages in einem gemieteten Bürogemeinschaft an einem Schreibtisch mit meinem neuen MacBook um 9 Uhr morgens. Vor einer quasi weißen leeren Seite und haben erst mal eine Art Panikattacke bekommen. Weil es gab weder E-Mails zu beantworten, noch Meetings aufzusetzen oder so vorzubereiten. Es gab ja nichts. Das war dann der Moment, wo das mit dem Frieden und dem Vertrauen nicht so spürbar war. Da war eher das Präsent. Was hast du dir dabei gedacht? Was um alles in der Welt? Gedacht.
Und dann, wie bist du damit umgegangen?
Dann habe ich mich dran, dann bin ich erstmal rausgegangen, bin ein bisschen spazieren gegangen und ein paar Tränchen verdrückt und dachte mir so, das ist irgendwie krass, jetzt sitzt du da an deinem Schreibtisch und weißt nicht, was du machen sollst. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie ich damals das Beauty-Business von Amazon übernommen habe, weil ich kannte mich auch überhaupt nicht aus in dieser Branche. Ich war da komplett neu, kannte da niemanden, hatte natürlich das große Amazon-Logo im Hintergrund, aber musste auch erstmal schauen, ja, wie fängst du jetzt an? Du brauchst ja neue Marken, du musst ja schauen, dass möglichst viele Lieferanten Lust haben, mit dir zu arbeiten. Und ich habe damals auch mich einfach hingesetzt und gedacht, gut, ich google jetzt einfach mal ein paar Leute in der Branche, ich schaue mal hier auf den sozialen Netzwerken, wen ich da so finde, schreibe die mal an, ich versuche mal Treffen zu machen. Und versuch mal irgendwelche irgendwelche Dinge zu initiieren, von denen man sich dann weiterhangeln kann. Und dachte ich mir, okay, das hast du damals gemacht, dann mach das doch jetzt genauso. Und dann habe ich, das habe ich genauso gemacht. Ich habe Leute angeschrieben. Ich habe erstmal, war mein größte, meine größte Business-Einheit war for free Sachen, for free Workshops gegeben, for free Vorträge gehalten, eigentlich alles, was so mir irgendwie über den Weg gelaufen ist. Im Nachhinein könnte man ganz schlau sagen, das war so Samen säen, die dann auch später viele aufgegangen sind. Das hat sich in dem Moment aber nicht so angefühlt. Das hat sich sehr, sehr random angefühlt. Ich mache hier einfach mal irgendwas, damit, ne, damit man mal so ein bisschen ins Tun kommt. Und das war, glaube ich, genau das Richtige. Ich hätte das vielleicht auch strategischer angehen können und mir da irgendwie einen genauen Plan machen, aber das bin ich wahrscheinlich einfach nicht so. Und aus diesen im Nachhinein betrachtet Samen sind tatsächlich viele aufgegangen, auch Jahre später teilweise noch, dass dann irgendwelche Zusammenarbeiten kamen, Firmen mich gebucht haben, Leute Coachings bei mir machen wollten. Aber es war, ja, also wirklich alles andere als eine Strategie oder geplant.
Voll spannend. Ich mache mal einen Schwenk.
Ja, schwenk mal.
Weil das, was du ja für mich und wahrscheinlich auch für ultra viele andere neben diesem mutigen Weg verkörperst, ist die Fähigkeit, das Leben zu genießen. Auf eine, also von meiner Seite aus geguckt, tiefenentspannten Art und Weise einfach dem Leben zu begegnen. Hat das eine was mit dem anderen zu tun? Also diese Fähigkeit und der Weg? Oder hattest du diese Fähigkeit schon immer?
Also ich glaube, ich hatte diese Fähigkeit schon immer. Also egal, wo man guckt, wenn man zum Beispiel in meinem chinesischen Horoskop guckt, habe ich, glaube ich, 3 von 5 Mal Erde. Ich glaube auch in meinem Ayurveda, glaube ich, habe ich auch sehr viel Kapha, also auch dieses Erde. In meinem Sternzeichen bin ich Löwe, was ja auch so, na, man denkt, das ist so voll das aktive Raubtier, aber die liegen ja auch eigentlich die meiste Zeit irgendwie im Schatten rum und dann stehen die einmal auf und gehen jagen, zack, und dann ist das auch wieder gut. So, also ich glaube, das ist schon was, was mich beschreibt. Dieses Geerdete, dieses Bodenständige, ist schon sozusagen ein Persönlichkeitsmerkmal von mir. Aber ich glaube, der Weg hat mich weit davon weggebracht. Also sozusagen dieses immer Rennen und immer irgendwas hinterherrennen, von dem ich, wo man nie ankommt. Also es ist egal, ob es ein finanzielles Ziel ist oder eine Beförderung oder was auch immer. Ich habe das Spiel sozusagen schon viele Jahre gespielt. Rennen, rennen, rennen und nie an dem Punkt zu sein, wo man sagt, jetzt ist genug. Und der Weg, glaube ich, war notwendig, um dann das zu erkennen, was eigentlich sozusagen meine Stärke ist, nämlich das Leben zu genießen, egal wie und was. Und ich glaube, ich bin dann auch mal auf der anderen Seite dann wieder zurück, sozusagen, jetzt habe ich nicht mehr so große Ambitionen und jetzt gehe ich wieder zurück zu dem, oh, ist doch schön, das Leben zu genießen. Und man muss hier doch sich gar nicht so einen Stress machen, weil da auch eine große Angst war. Was ich vorher nicht gesagt habe, ich war auch körperlich mal an einem Punkt, wo es nicht mehr ging. Das war zu der Zeit, als ich bei Amazon war und mein Papa gestorben ist. Da kam dann alles so zusammen, ne? Die ganze Anstrengung und all das. Ich konnte auf einmal die Bälle nicht mehr in der Luft halten. Also das war dann eine sozusagen emotionale Komponente zu viel. Und mich hat's richtig ausgenockt. Und ich glaube, die Zeit danach, auch in meiner Selbstständigkeit, war dann am Anfang auch geprägt, okay, du musst vorsichtig sein, dich nicht wieder so zu überfordern, sonst passiert das wieder. Und dann habe ich wahrscheinlich, sage ich mal, das ein bisschen mehr ausgelebt, das im Moment sein und das Genießen. Und heute würde ich sagen, ist es Teil meiner Persönlichkeit immer noch, aber ich kann sozusagen auch rennen, so, ne, wie der Löwe dann auch aufspringt und rennt. Und trotzdem das Leben genießen. Also, weil ich finde, mit Genuss und Entspannung verbindet die meisten Menschen entweder sowas wie Essen und Trinken oder halt irgendwie auf dem Sofa liegen und chillen. Aber die wahre Kunst, und ich glaube, das ist das, worin ich jetzt reinwachse, hoffentlich noch den Rest meines Lebens, ist sozusagen in Aktion und Nichtstun genussvoll zu sein. Und ich glaube, dafür hat es den Weg gebraucht.
Ja, das ist spannend, ne? Weil das kenne ich auch. Ich glaube, das ist auch eine Sehnsucht, die ich so in mir trage, weil ich renne ja eher rum, als auf dem Sofa zu liegen. Und es dann immer wieder so eine Sehnsucht gibt nach, ich weiß nicht, jetzt glaube ich gar nicht unbedingt Sofa, aber nach irgendwie Genuss oder Pause oder so. Aber dass das wie sozusagen das Gleichgewicht oder Gegengewicht ist für mich zu dem Rennen.
Ja.
Wobei ich ja nicht ohne Grund renne, weil ich das ja sehr genussvoll finde zu rennen.
Ja. Also.
Aber wie denn? Also wie hast du, also was so? Moment. weil das, was für mich schwierig ist, was du ja mühelos meisterst, ist dieses Gleichgewicht zu finden. Und das Gleichgewicht ist für jeden von uns ja unterschiedlich, weil ich bin, glaube ich, nicht so ein Löwe, ich bin dann vielleicht eher die Löwin, die ja den ganzen Tag jagen geht oder so, I don't know. Also ich bin Schütze vom Sternzeichen. Ah, ja. Keine Ahnung. Ja, weil das bei mir deutlich mehr Bewegung ist. Das heißt, wie Gleichgewicht für jeden von uns aussieht, ist ja super individuell, sozusagen. Aber mal abgesehen von der Falle, in die wir ja tappen, uns mit den anderen zu vergleichen und zu glauben, so wie die, deren Gleichgewicht aussieht, müsste auch unseres aussehen. Das ist sozusagen das eine. Da bin ich, glaube ich, rausgewachsen, weil ich früher aber dachte, ich muss mal mehr aufs Sofa und dann immer dachte, oh Gott, ey, was soll ich auf dem Sofa? Bin ich aufs Sofa? Aber es muss ja sozusagen diesen Weg geben, rauszufinden, was ist mein Sweet Spot,
ja,
um dann beide Seiten genießen zu können. So, jetzt kommst du.
Jetzt komme ich. Hier, den Heiligen Gral habe ich jetzt mitgebracht. So,
ja, das geht ist schon das
mit. Die 3-Schritte-Anleitung. Also ich glaube nicht dran, dass es diesen Sweet Spot gibt, sondern ich glaube schon auch, dass Leben immer in Wellen ist und immer mal mehr das und mal mehr das ist bei mir ja auch so, ne? Also wie kommt man aber von der hohen Welle wieder sozusagen runter in das langsamere Fahrwasser? Und ich glaube, dass das auch schon ein Trick sein kann, dieses man muss langsamer werden, weil für das bewusste Genießen muss ich wahrnehmen, was gerade passiert. Also ich würde sagen, Genuss ist erstmal Achtsamkeit. Also ich muss erstmal präsent im Moment sein. Ich muss mit meinen Sinnen wahrnehmen, entweder was ich sehe oder was ich rieche oder höre oder schmecke oder fühle. Und dann kommt aber noch ein Schritt dazu, sag ich mal, Achtsamkeit plus. Und das Plus ist sozusagen, ich muss dem Moment eine Bedeutung geben. Ich muss sozusagen mir sagen oder fühlen, das ist jetzt was Besonderes, das ist schön, das ist angenehm, das ist, und das dazu muss ich langsam sein. Also sozusagen, wenn ich mit hohem Tempo, das kann man auch ausprobieren, wenn man schnell joggen geht und dann versucht, die Blumen zu riechen am Wegesrand oder so. Das geht nicht. Also man kann nicht so viele Sinneseindrücke überhaupt wahrnehmen, wenn man zu schnell unterwegs ist. Und ich glaube, das bewusste Entschleunigen, also bewusst langsamer werden, auch vielleicht Außenreize erstmal entziehen, ist sozusagen, um den Kehrpunkt wieder zu finden. Und ich glaube, dann sich zu erlauben, in dem zu bleiben, bis der Impuls wieder kommt, jetzt will ich wieder schneller werden. Und ich glaube, da sind wir sehr unterschiedlich. Also wir beide, aber generell wir Menschen, dass ich glaube, länger in diesem unteren, in der unteren Welle, in dem langsamen bleiben kann und mich immer noch wohlfühle, ohne dass mir langweilig wird. Und du wahrscheinlich schneller sagst, okay, das war schön und jetzt mag ich wieder Gas geben. Aber dann ist einfach nur deine Amplitude, glaube ich, ein bisschen schneller.
Steht anders aus. Schneller,
ja,
schneller.
Genau, steht schneller aus. Man sieht ja im Podcast. Ich habe das mit meinen Händen jetzt total gut visualisiert. Und meine ist vielleicht ein bisschen langgezogener, aber im Endeffekt finden wir immer den Umkehrpunkt, in dem wir langsamer werden und irgendwann haben wir Bock, wieder ein bisschen schneller zu werden.
Okay, ich habe ein Aber.
Ja, hau raus.
Wenn ich jetzt doch am Joggen bin, dann ist das macht schon Sinn, was du sagst, das Bild. Ich kann jetzt dann, während ich da vorbeirenne, nicht die Blumen riechen. Aber kann ich nicht, während ich jogge, diesen Genussmoment des Joggens erschaffen? Also sozusagen kann ich, und das ist jetzt erstmal nur ein abstraktes Bild, das müsst du dann gleich nochmal überprüfen, ob das übertragbar wäre. Bleiben wir aber erstmal in dem Bild, dass ich dann, keine Ahnung, das Schnellrennen und meine Muskeln und das Schwitzen und den Herzschlag und sozusagen, ich kann dann die Blumen nicht riechen, aber kann ich sozusagen dann das Rennen genießen?
Ich würde sagen, jein.
Ja.
Wenn das Rennen wirklich sozusagen ein Flow-Zustand ist, also ein im Moment das tun, was ich gerade tue, nämlich das Rennen.
Ja.
Rennen.
Ja.
Und nicht sozusagen ein, ich renne irgendwo schnell, um irgendwo hinzukommen.
Ja.
Dann ja.
Okay.
Aber das ist manchmal ein schmaler Grat, würde ich sagen.
Ja.
Also um jetzt bei dir zu bleiben, wenn du zum Beispiel auf einer Bühne stehst in der Coaching-Ausbildung und da dein Ding machst, dann ist das ja schon ein bisschen wie Rennen, weil du bist jetzt, also du wirst wahrscheinlich auch keine Blume riechen, wenn du da in diesem Zustand bist und coacht oder was auch immer du gerade machst, würdest du wahrscheinlich keine Blume riechen, aber du bist, glaube ich, so in deinem Flow, in deinem Zustand, dass es nicht darum geht, jetzt möglichst schnell bis zur Pause zu kommen.
Ja, nee, außer ich muss dringend auf Klo, aber das kriege ich meistens nicht mit, werde ich auch sehr schnell sehen.
Ja, oder es ist wie beim Skifahren sozusagen, man fährt ja nicht die Piste runter, um möglichst schnell am Lift zu sein.
Nee, auch geile Idee.
Aber dann ist man halt in diesem Element des Skifahrens sozusagen. Das ist, ich glaube schon, dass das auch eine andere Art von dem Moment genießen ist, aber man kriegt halt nicht so viel mit. So, das ist, braucht den Gegenpol, glaube ich, wenn man dann das hatte, dann wieder das Entschleunigen und das Wahrnehmen von Sinneseindrücken.
Ja, aber das hilft mir gerade, weil es bei mir, also ich glaube, mein Problem ist immer gewesen, dass ich mit Leuten zusammen war, die weniger schnell rennen als ich. Und die immer sagen,
ich kann mich vorstellen.
Kannst du dir gar nicht vorstellen, ne? Und ich einfach immer von außen gehört habe oder den Impuls bekommen, so, entspann dich doch mal. Mach doch mal langsamer. Muss dann das jetzt sein? Auch jetzt das auch noch. Mach doch erstmal das zu Ende und dann das nächste. Und das mir halt gar nicht entspricht. Und ich glaube, dass so ein bisschen aber, was so ein Überbleibsel noch ist, eine negative Bewertung über das Tempo. Eine pauschale negative Bewertung über das Tempo sozusagen. Was mich dann immer wieder glauben lässt, ich sollte, wo wir ja schon wissen, das ist immer ein guter Ratgeber. Das
ist immer gut, den kenne ich natürlich auch.
Immer ein guter Ratgeber. Ich sollte langsamer. Ich sollte langsamer sein, sondern ich sollte langsamer wollen sein wollen, so rum. Ich sollte langsamer wollen, sein wollen.
Ich habe das mit schneller.
Ja. Ja, genau. Und das ist, weil das Bild ist auch finde ich, mit dem Skifahren ist auch schön, weil ich bin zum Beispiel beim Skifahren oder Snowboarden tue ich, bin ich von uns aus der Familie die Langsamste. Und aber weil ich tatsächlich, deswegen ist das irgendwie spannend, das jetzt so zu betonen, weil ich total das Fahren genieße und im besten Fall den blauen Himmel und den weißen Schnee und die Weite und die Berge und so. Und gar keine Freude habe, wie zum Beispiel Matthias oder die Kinder, an dem Tempo. Also gar nicht. Wobei ich, wenn ich jetzt über, keine Ahnung, Projekte nachdenke, die ich vorhabe, merke ich so ein, oh, ich will die am besten alle gleichzeitig jetzt starten. Und dann wahrscheinlich die Frage ist, wie viel, also was ist dann ja die Absicht oder die Haltung oder die Motivation, ne? Was lässt mich das schnell machen wollen? Und da kenne ich beide Gedanken. Also entweder sowas wie, sonst vergesse ich es oder sonst ist der Impuls weg oder sonst macht jemand anders zuerst oder, ne? Und das ist das, was mich dann, ich sag mal, blind rennen lässt, was ich auch gut kenne und dann werde ich irgendwann krank. Aber ich kenne das eben auch, große, viele Dinge, große Projekte gleichzeitig anzuschieben und das ist dann einfach ein Ausdruck von Freude und Genuss und eben Genuss. Also das, also ich fühle mich dann damit lebendig, diese Dinge zu tun. Und davon werde ich nämlich auch nicht krank. Aber das ist tatsächlich für mich schwer, weil eben mein Außen oft, jetzt auch zum Beispiel Matthias, der ist ja auch langsamer als ich, immer also schon gesagt hat, das ist zu schnell. Ich meine, so, nee. Dann gibt es zusätzlich sowas wie so ein Trotz gegen die viel zu langsame Welt. Lasst mich doch alle. Ich renne so schnell ich will. Aber das ist natürlich auch das ist, was nicht funktional ist. Ja,
Glaube,
geil.
wenn man so schnell unterwegs ist, dann ist die Gefahr halt groß, dass man nicht merkt, wann es sozusagen aus dem Flow rausrutscht in ein,
Ja.
ich renne nur noch, um irgendwo hinzukommen.
Ja.
Und dafür muss man, glaube ich, langsam werden,
Ja.
um das wieder einzuchecken und zu kalibrieren, wo bin ich
Ja.
gerade unterwegs.
Ja.
Und ich glaube, das kann man von außen schwer sehen und
Ja.
schwer auch beurteilen, was ist was.
Ja, zumindest von, also ich würde, also meine Vermutung ist, dass du das bei mir wahrscheinlich unterscheiden könntest.
Vielleicht.
Zu einem gewissen Grad, ob ich gerade aus der einen oder der anderen Haltung heraus sozusagen rennen. Also es wahrscheinlich bräuchte es so ein, weil es eben nicht an dem Rennen an sich liegt, sondern aus der Haltung aus der heraus. Ja, es ist
Weil Matthias wahrscheinlich genauso viel sozusagen Genuss empfindet, wenn er schnell Ski fährt oder Snowboard fährt,
ja.
wie du, wenn du langsam fährst. Ne? Das ist nicht die
Ja.
Geschwindigkeit per se, die den Unterschied
Okay,
macht.
genau. Ja. Kann man auch, würde ich nämlich jetzt denken, man könnte doch auch zu langsam werden, oder? Oder ist Langsamkeit per se dann die Entschleunigung per se der Weg zum Genuss? Ich würde denken, es ist ja wahrscheinlich auch ein schmaler Grat zu sowas wie Lethargie oder Langeweile, zumindest aus meinem Bewusstsein, oder?
Ja, ich glaube schon, dass das sozusagen, wenn man den Punkt verpasst, auch wieder Impulse zu setzen, ne? Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich gönne mir jetzt einfach mal nichts tun, aus dem Fenster gucken,
Ja.
irgendwann sollte gesunderweise schon der Impuls auch einsetzen, jetzt habe ich Lust, wieder was zu tun, jetzt habe ich Lust, mich
Ja.
zu bewegen, mein Körper will irgendwie was erleben, sich bewegen. Und ich glaube, das ist genauso wie wenn man zu schnell weiterrennt, kann man genauso auch in der Lethargie festhängen. Und das ist auch nicht genussvoll. Dann nämlich sehr viel, ja, sowas wie Selbstzweifel oder, ne, das ist, dann kommt man auch in so eine destruktive Spirale rein, wo man das Gefühl hat, man kriegt überhaupt nichts mehr gebacken.
Ja.
Also, das ist ja nicht genussvolles. Ich gönne mir jetzt, entspannt auf dem Sofa zu liegen und ein schönes Buch zu lesen oder einfach nur in den Himmel zu gucken oder was auch immer. Das ist ja dann eher ein, ich kriege meinen Hintern nicht hoch, um irgendwas zu machen. Das ist genauso wenig genussvoll wie das ständige
Ja.
Rennen.
Ja. Noch eine Frage. Ich mache hier einfach, ich mache das aber jetzt nicht hier so ein klassisches Podcast-Interview, ich mache einfach, das ist voll selbst. Aber nur für mich. Ja, nicht, dass ich nicht sonst auch die Möglichkeit hätte, mit dir darüber zu sprechen, aber das kommt mir jetzt
Noch
gerade.
nie so, ne? In dem, also haben wir schon
Also
mal
darüber so, zum Beispiel, ich habe schon oft über Genuss
nicht.
gesprochen, aber darüber so noch nicht. Und zwar, ein wichtiger Teil, das fand ich total schön, dass du es gerade gesagt hast, ist eben nicht nur, keine Ahnung, das Buch zu lesen, die Sonne auf der Haut zu spüren, das Stück Kuchen zu essen oder was auch immer, sondern dem, was ich tue, auch eine Bedeutung zu geben. Weil ich kann ja auch ein Buch lesen, ohne das Gefühl von Genuss oder Kuchen essen ohne das Gefühl von Genuss oder die Sonne im Gesicht haben ohne das Gefühl von Genuss. Und ich frage mich, wie komme ich denn da sozusagen hin? Weil ich kenne das, also je länger ich für mich jetzt meinen Weg gehe und diese Arbeit mache, desto mehr merke ich, wie ich eintauche in den Moment und so und wirklich wahrnehmen kann und so die ganze, ich nenne es ja immer so Saftigkeit des, dieser Sinneseindrücke, egal welcher Sinn sozusagen angesprochen wird, so einzutauchen. Aber ich finde diese Facette, dem eine Bedeutung zu geben, tatsächlich total wichtig. Und also weil wie du schon sagst, sonst fehlt dieses Erleben von Genuss. Und manchmal ergibt sich die Bedeutung aus der Situation. Keine Ahnung, ich war jetzt gerade mit meiner Mutter und meiner Schwester in Amsterdam und wir hatten ganz, oder das waren, also es boten sich, also ich hätte wahrscheinlich früher weniger Momente gehabt, die ich wirklich als Genuss empfunden habe. Und es haben sich aber total viele Momente, ich sag mal, angeboten für Genuss, ne? Die Holländer, die alle mit Blumensträußen unter dem Arm so über die Straße laufen, finde ich total, habe ich mich total darüber gefreut. Über jeden Menschen ist wirklich unfassbar hohe Dichte an Menschen, die mit Blumensträußen. Wunderschön. Viel schöner als bei uns. Musste ich immer an dich denken. Oder diese schönen, fantastischen Blumensträuße laufen, die unter dem Arm, diese, einfach, ich habe schon mich gefragt, ob die wohl von der Stadt engagiert wurden.
Marketing.
zum Beispiel, oder wir hatten tatsächlich auch wunderschönes Wetter mit Sonne oder dieses Absorbieren von dieser fantastischen Architektur mit diesen schiefen Häusern, wo sich ein an das andere schmiegt, oh, damit die nicht umfallen. Also wirklich. Und dann das mit meiner Mutter und meiner Schwester zu erleben. Und dann noch am Weltfrauentag. Es gab so viele Sachen, wo es für mich super leicht war, aufgrund der Situation sozusagen Bedeutung zu erleben. Und ich gleichzeitig bin ich sicher, dass auch, also dass meine Schwester, meine Mutter das anders erlebt haben, in ihrer Art und Weise. Aber da war es für mich sozusagen ganz leicht. Das, also ich sag mal, dass die Umstände haben das hergegeben. Da, das ist, empfinde ich aber tatsächlich nicht immer so. Also weil ja oftmals auch, ne, das war jetzt Sonnenschein und außergewöhnlichen Urlaub in Amsterdam, das ist irgendwie so, das bietet sich so an. Aber die Absicht oder das Ziel ist ja, ich sag mal, die Banalität des, in der Banalität des Alltags nicht ja. Den Genuss zu verlieren oder ihn auch zu erschaffen, weil sonst ist es ja, muss ja immer Urlaub fahren, sag ich mal. Was ja bei vielen Leuten so ist, ja. Ne, dann irgendwie durch den Alltag zu heißen ja. Und dann endlich mal Urlaub und dann aber festzustellen, es ist auch nicht automatisch, dass ich da mehr genieße, weil dann ich eben in meinem Modus das nicht schaffe zu ja. Genießen. Aber also was ist, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, so dieses Bedeutung im Alltag in diesem, ja, in der Banalität des Lebens Bedeutung.
Also erstmal, ich habe eine sehr nerdige Antwort erstmal.
I love it.
Und zwar ist unser Gehirn ja, sage ich mal, primär nicht darauf ausgelegt, den Moment zu genießen, sondern erstmal Überleben sichern, so rein evolutionstechnisch. Ja. Das heißt, wir sind erstmal, würden wir gucken, ist da irgendwie der Säbelzahntiger oder was auch immer im Gebüsch? Und dann würden wir sagen, oh, da sind aber auch leckere Himbeeren. So, oder schöne Blümchen oder so. Das heißt, und also von Natur aus ist das, fällt uns das nicht leicht, die schönen Dinge sozusagen wertzuschätzen und wahrzunehmen, weil erstmal ist auch Gefahr. Und heutzutage ist ja, sage ich mal, die E-Mail vom Chef wie der Säbelzahntiger. Also ja. Wir haben dauernd so Impulse, die irgendwie Gefahr an uns rantragen. Das heißt, damit wir das kompensieren und man sagt so, ja, so mindestens 5-mal, also 5:1 ungefähr, nehmen wir stärker die negativen Impulse wahr als die schönen, positiven. Das heißt, ich muss
sogar 10:1 gehört.
Oder 10:1, ich ja.
Ich halte mich an
5. Ja, wurscht. Ja. Auf jeden Fall um ein Vielfaches mehr, wenn wir nichts tun sozusagen, wenn wir nicht bewusst irgendwas lenken, dann gehen wir durch die Welt und sehen x-mal mehr anstrengende, schwierige, doofe, nervige Themen als schöne. Das heißt, wir müssen sozusagen gegensteuern, um überhaupt ein neutrales Gefühl zu haben.
Und neutral ist ja noch nicht mal Genuss.
Neutral ist noch nicht mal Genuss, genau. Das heißt, das, was dir jetzt leicht gefallen ist, weil du warst an einem neuen Ort, wo du nicht, ne, wo du dich noch nicht so auskennst, da ist ja dein System auch ein bisschen mehr auf Wahrnehmen ausgerichtet
Ja,
als
genau.
Alltag, wo du genau weißt, wo dein Sofa steht, wie deine Pflanze aussieht, wie
Ja.
deine Tasse aussieht. Da ist es natürlich noch viel wichtiger, den Fokus hinzulegen auf das, was wir schön empfinden. Und man kann das wirklich, also das heißt, es ist eine nerdige Antwort. Man kann das wirklich trainieren und sich einfach Dinge bewusst machen. Also, keine Ahnung, wie du das ja auch immer sagst, wenn ich meine Tasse angucke und sage, ach, oh, irgendwie ist es voll besonders, dass jede Tasse einzigartig ist. Also, die sehen alle ähnlich aus, aber die hat jetzt hier nochmal so einen gelben Punkt hier unten, dann haben die anderen nicht. Und sagen, ach, oh, ich erfreue mich daran, dass ich aus so einer schönen Tasse trinken kann. Und diese Sachen sich immer wieder bewusst machen, weil dann stellt sich irgendwann in deinem Kopf was um. Also wirklich wie so ein Filter, der dann sagt, okay, zeig mir mehr von den schönen Dingen. Und am Anfang ist es vielleicht, wenn man da nicht so drin ist und eben auch immer schnell hektisch unterwegs ist, das wirklich ein Entschleunigen und Stehenbleiben und wie Kinder das machen, am Wegesrand eine kleine Blume sehen und sagen, ach, mal die Blume. Und es ist ein bisschen, es ist am Anfang kann das wirklich auch so ein bisschen, naja, so artificial, so ein bisschen künstlich wirken, so, okay, jetzt suche ich mal, was ich schön finde. Aber es ist wie ein Muskel, den man trainiert. Und irgendwann ist man dann so und sieht halt viel mehr schöne Dinge und gibt denen immer wieder diese Bedeutung, immer wieder diese Bedeutung. Und dann geht es auch leichter. Aber wir haben da evolutionstechnischen Nachteil. Also einen genusstechnischen Nachteil. Also irgendwie haben wir überlebt. Das scheint irgendwie sinnvoll gewesen zu sein. nicht, aber wir haben einen Nachteil, was Genießen angeht. Und den müssen wir sozusagen ganz bewusst uns immer wieder neu suchen und Dinge finden.
Ja, das macht total Sinn.
Und
Und das.
jetzt genau noch vielleicht ein Gedanke, die vielleicht philosophischere Antwort darauf ist ja, es hat ja nichts eine Bedeutung. Also meine
Ja.
Tasse hat ja keine Bedeutung, genauso wie die Blume keine Bedeutung hat. Und ob es regnet, hat auch an sich keine Bedeutung. Aber ich kann ja allem eine Bedeutung geben. Und meistens machen wir das halt unbewusst. Wir geben ja dem Regen, wenn ich jetzt gerade hier mein schönes Sommerkleid angezogen habe und es regnet jetzt, dann gebe ich dem halt eine negative Bedeutung, weil es mich nervt, dass ich mich dann nochmal umziehen muss oder so. Aber
Ja.
wir haben ja auch die Wahl, den Dingen eine positive Bedeutung zu geben.
Ja, das erklärt auch, warum es dann leichter wird mit der Zeit, ne? Weil ohne das jetzt auf diese strukturierte Art und Weise geplant zu haben oder anders strukturiert, ich mache das ja immer mit Jetzt-Momenten und mit der Präsenz sozusagen in dem Moment. Und auch, das ist ja tatsächlich auch Teil von der, zumindest von der tantrischen Yoga-Welt, wo es darum geht, die Sinnes also nicht mich von den Sinnen zurückzuziehen, um nach innen zu finden. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist aber sozusagen die Sinne immer weiter zu öffnen, um eben einzutauchen in den Moment. Deswegen, ohne das jetzt sozusagen so strukturiert geplant zu haben, bezogen auf, ich mache das jetzt und füge dann sozusagen eine Bedeutung hinzu, ist aber, kann ich das sozusagen trotzdem bestätigen, was du sagst? Also, dass das sozusagen der Fokus sich verändert. Und was ich ganz interessant finde, weil du hast ja gesagt, wir haben ja die Tendenz, evolutionär, wie auch immer oft jetzt sozusagen die Ratio ist, zwischen negativen, positiven Impulsen, um zu neutral zu kommen, fügen wir einfach so oft random Sachen eben negative, also das ist ja so fies, weil das ist ja so subtil, so eine leicht negative Konnotation, ne? Wenn so der Blick schweift, ah, da liegt Staub in der Ecke, hier, das habe ich nicht weggeräumt, Gäste. Also das ist ja so subtil, ohne dass wir das bewusst wahrnehmen, ne? Hier mein Schreibtisch, also der digitale Schreibtisch ist nicht aufgeräumt, ist grau draußen, ne? Sind noch nicht rausgekommen, die Blumen. Also so, dass das tatsächlich sich so einschleicht, also also, und wir machen ja, du ja auch große, ich sag mal, große Transformationsarbeit bezogen auf das Bewusstsein. Aber das ist ja so, ich finde, so extra fies,
Ja.
weil das so subtil und unbemerkt sich sozusagen reinschleicht, aber gleichzeitig ist es halt, und das ist das, wo du, glaube ich, einfach schon weiter bist als die meisten Menschen, die ich kenne, sich sozusagen diese Perspektive und die Fähigkeit, positive Dinge oder funktionalere oder genussvollere Bedeutungen in Dingen zu sehen, so geübt zu sein, das ist ja fast genauso subtil. Also es ist ja keine große, es ist, ich sage mal, keine große Aufgabe. Du musst jetzt nicht in den dreckigen Keller gehen und dich mit den schlimmsten inneren Dämonen auseinandersetzen, was wir auch tun und auch wichtig ist für bestimmte Dinge. Ne? We know it all, aber das ist so, diesen Fokus zu haben und das zu trainieren und immer wieder präsent zu werden und dann sozusagen die Achtsamkeit zu trainieren, aber auch die Bedeutung dazu zu geben. Das ist ja, ich sag mal, leichte Arbeit, die aber so einen großen Unterschied macht, oder?
Ja, weil die, also du brauchst ja dafür nichts, ne? Du brauchst ja auch keine
Ja.
Zeitblocken, du brauchst sozusagen, ich
Ja.
glaube, Menschen, wir arbeiten gerne so in Projekten, so jetzt gehe ich das an und dann mache ich das,
Ja.
dann habe ich mir Zeit und dann, ne?
Ja.
Und das ist halt was, das läuft immer mit. Das ist
Ja.
wie so ein, ja, wie so ein separates System, was einfach immer mitläuft und das macht es aber so schwer. Ich glaube, das macht es so schwer, weil es so subtil ist.
Ja. Muss man denn auch, oder machst du das auch, dass du dir negative Bedeutung bewusst machst und die dann entziehst? Oder ist das eher eine Folge von den positiven Bedeutungen? Also weißt du,
Also wenn
das
ich
ist, oh,
jetzt
das ich schon
merke,
wieder.
dass ich
Nee.
mir
Weißt du, dass man dann sich so stoppt und sagt so, nee, warte mal.
ja, also tatsächlich, ich sage ja immer so dieses, ich bin dafür, so ein bisschen als,
Stimmt.
um mich da rauszuholen aus diesem, ich stehe jetzt gerade im Stau und ich habe es eigentlich eilig und ich finde es doof, dass jetzt gerade Stau ist.
Ja,
Ich
ja.
finde, es funktioniert nicht so gut zu sagen, ach, wie schön, jetzt suche ich mir was Schönes in diesem Stau,
Ja.
weil ich gerade gestresst bin, weil ich einen Termin habe, weil ich da schnell hin will. Aber ich sage dann, ach, ich bin jetzt dafür. Das macht so ein Brüll in meinem Kopf, also so ein Störgefühl, weil es so das Absurdeste ist, was man jetzt denken könnte. Ich bin dafür. Und das holt mich raus aus dem, ich bin dagegen. Nicht, weil ich
Ja.
wirklich dafür bin und es mega toll finde und jetzt fünf schöne Dinge suche, die ich jetzt in dem Stau toll finde, sondern
Ja.
um einfach dieses Pattern zu
Unterbrechen, ne?
brechen. Muss dazu.
Ja.
Und dann, wenn ich wieder da rausgeholt bin und sage, okay, ich bin dafür, dann muss ich manchmal lachen, weil der Satz so absurd ist, ich bin dafür,
Ja.
jetzt im Stau zu stehen, dann muss ich manchmal lachen und dann sozusagen bin ich entspannt, wieder einigermaßen neutral und dann kann ich zum Beispiel sagen, oh, ich wollte schon immer diesen Podcast hören oder ich wollte dieses Hörbuch hören, das mache ich mir jetzt an und sozusagen suche mir dann was Schönes oder suche mir einen schönen Gedanken oder so. Aber so ganz akut aus dem Stress, ich muss jetzt irgendwo hin und es ist Stau, zu ich suche mir jetzt was Schönes, das
Ja.
funktioniert meistens nicht so gut.
Nee. Nee, das kann ich, ja, ich liebe diesen Satz. Ich bin dafür. Ich finde es total cool. Also für mich ist es ja immer, also ich freue mich immer, wenn ich das bei dir sehe, dass du den wieder sagst oder irgendwo hingeschrieben hast. Für mich ist es dann, für mich ist der Schritt dann auch sozusagen, okay, zu vertrauen, wenn ich jetzt im Stau stehe, dann hat das eine funktionieren oder eine funktionale oder positive Bedeutung, auch wenn ich das gerade weder sehen kann noch fühle. Aber wenn es nicht so wäre, dann würde ich jetzt sozusagen nicht in den Stau geraten sein. Also das ist ja das, ich sag mal, das ist ja so eine spirituelle Perspektive, die ja stimmt oder auch nicht, wissen wir ja nicht. Aber diesen Standpunkt einzunehmen hat für mich so eine ähnliche Funktion, wie ich bin dafür. Also um mich rauszuholen aus dem Widerstand.
Ja,
So.
das, darum geht es, glaube ich, eh. Das,
Ja.
sozusagen, ich kann ja schnell unterwegs sein, aber das ist vielleicht auch noch mal ein Punkt von vorne, wenn ich im Widerstand zu dem, also renne ich gegen irgendwas an oder so.
Ja.
Versuche ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, noch mal auf die linke Spur zu wechseln und noch mal, keine Ahnung, um irgendwie drei Autos weiter vorne zu sein. Also sozusagen versuche ich irgendwie das Unvermeidliche irgendwie anzukämpfen und da schneller
Ja.
voranzukommen.
Ja, und auch ja sozusagen anzukämpfen gegen das, was schon ist.
Ja, Genau.
Es ist ja schon, ist schon Stau. Jetzt kann ich entweder im Stau stehen und mich scheiße fühlen, oder ich kann im Stau stehen und es sein lassen, mich scheiße zu fühlen. Wie meine Schwester, das hat sie doch mal so nett gesagt vor ein paar Tagen, als sie, sie meinte, bezogen, sie hat sich irgendwann mal hat sie sich ins Fitnessstudio angemeldet und ist sie aber nicht hingegangen. Und dann meinte sie, jetzt habe ich mich schon, jetzt bezahle ich schon dafür, dass ich da Mitglied bin, brauche ich mich nicht auch noch schlecht fühlen, dass ich nicht hingehe. Sehr schlau zurechtgelegt. Ja, voll geil. Also, für mich ist es wirklich sehr beeindruckend, also insbesondere nochmal wegen dem Tempo einfach zurückzufinden. Und ich glaube, das macht dich auch aus, dass du eben keine Bewertung über Tempo hast. Also du hast keine Bewertung über zu schnell. Und das macht es so attraktiv für mich, glaube ich, mich dann, deswegen mich so gerne mit dir zusammen, mich sozusagen anzudocken an dein Tempo. Weil es ist ja nicht so, als hätte ich keine Menschen um mich herum, die nicht das auch sowas machen würden, aber die haben eine Meinung über mein Tempo. Und dann würde ich das nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, die Flexibilität auf jeder Skala. Also sozusagen, darüber haben wir auch schon oft geredet, das Alltägliche genießen zu können, aber auch zum Beispiel Luxus genießen zu können.
Ja.
Ohne es zu brauchen. Das ist, glaube ich, die Kunst, weil irgendwann kommt man, okay, dann kann ich nur noch First Class fliegen und dann kann ich nur noch die und die Handtaschen haben oder dann kann ich nur noch in den Restaurants essen gehen oder ich muss immer das und das machen. Dann wird es ja sozusagen ein, ich brauche das,
Ja.
aber sozusagen sich alles zu erlauben auf der ganzen Skala von langsam bis schnell und von, sage ich mal, alltäglich bis total luxuriös, ohne es zu brauchen. Und das ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess,
Ja.
das zu erweitern und sich aber immer wieder zurückzuholen, wenn man merkt, es wird ihn brauchen.
Ja, und das geht ja auch tatsächlich in die andere Richtung, ne? Weil das finde ich ja total spannend, weil ich komme ja eher daher, dann mich sozusagen mit den Federn zu schmücken. Ich brauche nichts. Also ich brauche sozusagen weniger als den normalen Standard. Ich kann auch in eine Ferienwohnung mit nur 4 Gabeln und Kompostklo, so sage ich mal, und das genießen. Aber das andere Ende der Skala eben irgendwie mit Luxus ist nicht integriert. Und das gibt es ja in beide Richtungen. Auch das eine mit Luxus zu können, aber das andere nicht zu können. Und das finde ich tatsächlich auch eine ganz spannende Reise. Sich das ganze Spektrum zu erlauben und nicht zu brauchen und dann ja die Wahl zu haben, wie will ich es heute haben? Not the easiest thing.
Aber so schön, es ist so ein schönes Spielfeld. Oder? Es ist doch einfach toll, einfach im Leben. Auch, ich glaube, das ist auch der Antrieb, wenn man schon vieles erreicht hat. Es gibt immer noch Dinge, die man noch erleben kann, die vielleicht völlig crazy sind. Und sozusagen das auch als Antrieb zu haben, zu sagen, okay, das möchte ich nochmal erleben oder das möchte ich mal machen. Egal auf welcher Skala, wie weit links oder rechts oder oben oder unten das ist, das finde ich, also da merke ich, da springt meine Energie an, Dinge auch möglich zu machen und zu bewegen. Wenn mich so ein, also bei mir ist das so ein Sehnsuchtsgefühl, so ein, ist ja cool, das würde ich gerne mal machen oder das würde ich gerne mal erleben oder auch materielle Dinge. Und die dann aber auch loslassen zu können, wieder zu sagen, ich brauche das nicht immer. Ich muss nicht immer so und so reisen oder keine Ahnung, ich brauche das nicht immer.
Ja, voll cool. Danke, dass du so bist, wie du bist.
Und danke dir, weil ein ganz großer Baustein sozusagen, der für mich, den du für mich eröffnet hast, weil das ist ja, manchmal sind wir sehr gleich, indem wir ticken und denken und manchmal sind wir so Yin und Yang mäßig und
Ja.
du. Und du bist sozusagen, wenn man so will, das Yang. Und ich könnte keinen einzigen Tag Dana sein, aber ich kann jeden Tag ein bisschen Dana sein. Ein bisschen so mutig wie du, sich den Dingen so stellen, Dinge ansprechen, die unangenehm sind, Verantwortung übernehmen für alles im Leben und so. Also einfach Dinge, die ich so von dir gelernt habe und die ich auch jeden Tag an dir beobachte, die machen das rund. Und das ist so, ne, dieses, ich kann nicht so schnell laufen wie du, und muss ich auch gar nicht, aber ich kann manchmal so Sprints einlegen, deiner Style, so, ne, also sozusagen, was ich von dir gelernt habe, einfach loslegen und mutig sein und auch hinfallen und dann Krönchen richten, wieder aufstehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen, was man entschieden hat. Und das ist so bereichernd und ich glaube, es braucht sozusagen beide Elemente und ich glaube, deswegen ergänzen wir uns auch so hervorragend und ich bin so dankbar. Hier liegt es neben mir, mein Into-Being Coaching-Zertifikat. und ja, ich freue mich einfach so sehr, dass ich das auch mehr leben kann und ganz viele Dinge sehen konnte und gelernt habe von dir, die es auch dazu braucht.
Super
Und
schön.
das macht es rund.
Und dann lerne ich von dir, bei dir zu Hause in der Küche auf die Champagnerklingel zu drücken. Und drei Getränke gleichzeitig vor mir stehen zu haben und nichts zu tun zu haben. Das ist wunderschön. Ah, das ist sehr toll. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du bist, wie du bist. Vielen Dank für deine Freundschaft. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank für deine Fähigkeit, Genuss zu leben und mehr Genuss in die Welt zu bringen. Und mal ganz kurz, mach mal kurz einen kleinen Marketing-Loop. Das kann man doch von dir wertvoll lernen. Oder kann man das noch kaufen?
Also aktuell ist das Programm geschlossen, aber es wird nochmal eine Möglichkeit geben in naher Zukunft. Ansonsten kann man mit mir auch one-on-one arbeiten oder es gibt auch bald ein ganz neues Coaching-Programm. Also die latest News findet man immer auf meiner Instagram-Seite.
Sandra
Sandra.Hörmann, genau.
Aber das ist doch schon der Teil, das ist wertvoll, ne? Diese ganze Genusskiste und wie
Genau. Also, und ich muss immer dazu sagen, wenn ich über Genuss spreche, es geht nicht primär um Essen und Trinken, weil das ist das, was die meisten Menschen damit verbinden. Ich glaube, dass wer jetzt bis hier den Podcast gehört hat, der weiß jetzt genau, was ich damit meine. Und eigentlich geht es ja, und das verbindet uns beide auch interessanterweise, es geht mir eigentlich hauptsächlich darum, das Leben nicht zu verpassen. Weil es jeden Tag vorbei sein kann. Und sozusagen, wann auch immer das sein wird, in naher oder ferner Zukunft zu sagen, what a ride, ich habe es bis hierhin genossen und ich habe mein Leben in vollen Zügen genossen. Darum geht es mir. Und ich glaube, wir haben beide dieselbe Ursprungsmotivation und wir haben aber unterschiedliche Antworten auch drauf gefunden, was ich auch sehr spannend finde. Aber wenn man sozusagen dahin will, sein Leben wieder für sich stimmig zu machen, so dass man sagen kann, ich genieße das jeden Tag und wenn es morgen vorbei ist, dann ist es okay, dann ist es zwar traurig, weil ich hatte noch einiges vor, aber dann ist es okay, weil bis dahin habe ich es richtig genossen. Wenn man dahin möchte, dann bin ich, glaube ich, eine gute Adresse dafür.
Auf jeden Fall.
Danke dir.
Love you.
Danke dir.
Genuss, liebe Leute. Genuss, Genuss, Genuss. Und dem, was wir genießen, Bedeutung hinzufügen oder das, was wir bewusst präsent mit den Sinnen wahrnehmen können, Bedeutung hinzufügen. Egal, ob es, und da hatten wir im Nachhinein nochmal drüber gesprochen, ob es sowas ist wie die Schönheit des Momentes. Also keine Ahnung, leckeres Glas Wein, die Sonne scheint auf unsere Haut, wie sie mir gerade hier beim Aufnehmen ins Gesicht scheint. Oder ich nehme einen tiefen, frischen Atemzug. Aber vielleicht auch sowas wie eine spielerische Herangehensweise an einen Moment oder auch sowas wie, keine Ahnung, Aufregung, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in der Achterbahn sitze im Funpark, dann tauche ich vielleicht nicht ein in die Schönheit des Moments, sondern bin aufgeregt und tauche deshalb ein in den Moment. Und auch das kann eben Genuss sein. Und es ist einfach so schön für mich und ich hoffe, es geht dir genauso, von Sandra zu hören und in ihre Energie einzutauchen, um mehr die Tür in uns aufzumachen für noch mehr Genuss in jedem einzelnen Moment. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf, genieße, was das Zeug hält, weil das ist der Saft, die Saftigkeit des Lebens, der Moment. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bei Da ist Gold drin. Deine Dana.